Ich grüße alle, die uns zuhören und ich grüße dich, Oliver, und freue mich, mit dir unsere erste Podcast-Folge ins Leben rufen zu können. Soweit ich weiß, das ist deine erste Erfahrung mit Podcast-Erstellung, oder?
Hallo, ja, das ist die erste Podcast-Erfahrung für mich, ja.
Okay, für mich ist es auch eine Premiere sozusagen und eigentlich ist diese Podcast-Folge eine Prüfungsleistung in meinem Pro-Seminar namens Deutsche im und aus dem östlichen Europa. Als ich über diese Prüfungsform erfahren habe, war es für mich eine schöne Überraschung, da es viel interessanter ist, sie zu machen, als eine auf rein theoretisches Wissen ausgerichtete Klausur zu schreiben, obwohl es vielleicht für manche anspruchsvoller ist.
Und vor allem heute, wenn die meisten Klausuren anonym in Form eines Tests abgelegt werden, ist es eine schöne Abwechslung, finde ich.
Schon. Man bekommt dadurch viel mehr Spielraum, um das Thema des Seminars in seiner Vielseitigkeit zu erkunden. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, möchte ich kurz skizzieren, worum es heute gehen wird. Erstmal stellen wir euch ein Buch vor, das uns inspiriert hat, den Podcast zum Thema Russland-Deutsche zu machen. Dann werden wir genauer auf dieses Phänomen eingehen und den geschichtlichen Kontext umreißen. Und schließlich teilen wir mit euch unsere Eindrücke über das gelesene Buch und ich werde Oliver ein paar spannende Fragen stellen, um möglicherweise euch dafür zu sensibilisieren und zu inspirieren, über das Thema noch mehr zu erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Los geht's!
Heute wollen wir uns über Russlanddeutsche unterhalten. Wir wollen aber unsere Schwerpunkte nicht so sehr auf die historischen Ereignisse legen, sondern eher auf die praktischen, echten Erfahrungen eingehen. Unsere Inspiration haben wir aus dem Buch Migration in der Adoleszenz von Janina Zöch geholt. Frau Dr. Zöch beschäftigt sich mit solchen Themen wie Adoleszenz, Migration, Familienforschung und soziale Ungleichheiten. Migration in der Adoleszenz, so heißt das Buch, ist eine biografische Studie zu jungen Männern aus Spätaussiedlerfamilien. Insgesamt sind in diesem Buch 6 männliche Persönlichkeiten dargestellt. Dass es ausgerechnet um junge Männer geht, lässt sich am besten mit den Worten von Frau Zöch selber erklären.
Junge männliche Spätaussiedler wurden bisher in der Forschung fast ausschließlich defizitorientiert mit Blick auf Integrationsprobleme und abweichendes Verhalten betrachtet. Eine Untersuchung, die die Biografien und adolescenten Entwicklungsprozesse von bildungserfolgreichen männlichen Spätaussiedlern zum Gegenstand hat, steht bislang aus.
In dieser Studie legt Frau Zöch besonderen Wert darauf, das Zusammenspiel von Adoleszenz und Migration zu untersuchen, weil diese zwei Phänomene eine besondere Konstellation darstellen und sich gegenseitig beeinflussen. Zitat:
Insofern stellt die Migration ein Lebensereignis dar, das einen Einschnitt in die Biografie eines Menschen bedeutet, der sowohl Bewältigung erfordert, als auch Entwicklungspotenzial enthält und chancenhaft genutzt werden kann. Die Daten für die vorliegende Studie wurden in Form eines narrativen Interviews erhoben, was das Gefühl verleiht, das Wissen aus der ersten Hand zu bekommen. Das Thema der Identitätsstiftung interessiert mich persönlich sehr, weil ich auch merke, wie das Leben in Deutschland mein eigenes Selbstbild prägt und es ermöglicht, meine Erfahrungen, die ich in Russland gemacht habe, unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten zu können. Obwohl es mir klar ist, dass die Geschichte der Russlanddeutschen ein viel komplexeres Ereignis darstellt als meine freiwillige Migration, trotzdem kann ich aus ihrer Erfahrung auch was für mich mitnehmen. Russlanddeutsche. Bevor wir eine Definition nennen, möchte ich dich, Oliver, fragen, ob du schon vor der Vorbereitung unserer Podcast-Folge wusstest, wer Russlanddeutsche sind. Und wenn ja, woher?
Der Begriff Russlanddeutsche war mir natürlich bekannt. Allerdings die tatsächlichen historischen Hintergründe bis vor kurzem unbekannt.
Ich glaube, das ist auch bei vielen Russen der Fall, außer dass man Verwandten hat, die auch aus einer russlanddeutschen Familie kommen. Ich habe zum Beispiel den Begriff Russlanddeutsche zum ersten Mal von meinem Verwandten gehört. 2017 habe ich meinen Onkel in Berlin besucht, der schon seit über 20 Jahren in Deutschland lebt. Und seine Frau war als Spätaussiedlerin mit ihrer Familie nach Deutschland migriert. Wir haben ihre Eltern besucht und sie konnten uns aus der ersten Hand erzählen, wie es alles gelaufen ist. Vor allem der Migrationsprozess selbst mit allen Herausforderungen, die dazu gehören. Was mich damals beeindruckt hatte, war ihr Mut, alles aufs Neue zu anfangen und das ganze Leben in einem neuen Land aufzubauen.
Die geläufige Definition, die man in der Fachliteratur findet, lautet, Als Russlanddeutsche werden die Nachfahren von Siedlern aus dem deutschsprachigen Mitteleuropa bezeichnet, die sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in verschiedenen Regionen des Russischen Reiches niedergelassen hatten. In den Zeiten der Stalins-Regierung kam es zu solchen Ereignissen wie Entkulakisierung, Verbot für Ausübung der Religion, aber auch die Massendeportation bei Kriegsausbruch, Verbot für das Verlassen der bestehenden Siedlungen, die bereits einen Grund dafür schufen, sobald es möglich wurde, auszuwandern, beispielsweise nach Deutschland zurückzukehren. Dies ist auch geschehen, und zwar in mehreren Schritten.
In den 60er Jahren war die Möglichkeit, aussiedeln zu können, auf Familienzusammenführungen im engen Verwandtschaftsverhältnis beschränkt. Aber auch sie wurde wahrgenommen. Mit Liberalisierung der Ausreisegesetze unter Gorbatschow in den Jahren 1987 bis 1989 konnten insgesamt ca. 160.000 Menschen aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik auswandern. Zu einem weiteren Anstieg der Aussiedlungszahlen trugen auch der Zusammenbruch der Sowjetunion und dessen Folgen bei. 1994 erreichte die Zahl der Spätaussiedler aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion mit über 200.000 Menschen allein in diesem Jahr ein Jahr ihren Höhepunkt. In den nächsten Jahren fanden verschiedene Gesetzesänderungen statt, mit dem Ziel, die Zahl der Eingewanderten in Deutschland zurückzusetzen. So sind die Tatsachen. Heute wollen wir aber eher auf die Identitätsfrage eingehen. Mit der Frage nach Identität wird jeder konfrontiert, der Migrationserfahrung hinter sich hat. Aber die Geschichte der Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen fand ich in dieser Hinsicht besonders interessant. In Russland fühlten sie sich als Deutsche und als solche stigmatisiert worden, und in Deutschland wiederum wurden sie nicht als vollwertige Deutsche anerkannt, sondern durch Herkunft, Sprache, Akzent als Russen wahrgenommen. Ich kann mir kaum vorstellen, was für eine kognitive Dissonanz und einen inneren Konflikt das hervorrufen sollte. Obwohl ich selber schon im postsowjetischen Russland geboren wurde, habe ich natürlich viel von meinen Eltern darüber erzählt bekommen, wie das Leben in der Sowjetunion und nach seinem Zusammenbruch in den 90er Jahren aussah. Zitat:
Die Jugendlichen erlebten, dass die Erwachsenen von heute auf morgen als komplett unglaubwürdig dastanden und selbst nicht wussten, was sie denken und tun sollten.
Die Jahre der Unsicherheit, der Umstellung auf der politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen, aber auch persönlichen Ebene haben das Leben jedes Einzelnen stark geändert und geprägt. Aber die Russlanddeutsche haben viele weitere Folgen erleben müssen. Dadurch, dass die einzelnen Republiken mehr Macht gewannen, kam es auch dazu, dass statt des Russischen die eigenen Sprachen zur Landes- und Amtssprache wurden. Die Deutschen mussten auch diese erlernen. Die Sprache wurde sogar zum Ausschlusskriterium, das über einen Arbeitsplatz in staatlichen Strukturen und über den Zugang zu Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen entschied. Das alles trug dazu bei, dass der Wunsch, auszuwandern, rapide wuchs.
Verbunden mit positiven Erzählungen von Verwandten kam es zu einer Kettenmigration. Zitat:
Und wenn alle fahren, fährt man auch. Keiner will der Letzte sein.
Die Zahl der ethnischen Deutschen sank. Als ein Volk, das durch gemeinsame Kultur, Geschichte und Sprache verbunden ist, haben sie zu existieren aufgehört. Was geblieben ist, sind assimilierte Russlanddeutsche, bei denen es etwas wie Deutschtum nicht länger gibt.
Ich würde jetzt vorschlagen, zu den gelesenen Interviews überzugehen und genauer anschauen, wie es sich auf der individuellen Ebene entwickelt hat und welche Besonderheiten bezüglich der Identitätsfrage festzustellen sind.
Interessant finde ich, dass diese Interviews eine unübliche Form aufweisen. Frau Dr. Zeug stellt sowohl die berichteten Tatsachen dar, kommt aber immer wieder auf die Beschreibung des geschichtlichen Kontexts zurück. Erst dann folgen die Analyse und Interpretation der ausgewählten Ausdrücke der Befragten. Dadurch liest sich der Text sehr angenehm und man kann sich das Gesamtbild sehr gut vorstellen.
Im Endeffekt sind es keine klassischen Interviews, sondern einzelne Ausschnitte aus dem Gespräch mit Analyse dazu. Ich glaube, genau deswegen ist mir im Laufe des Lesens aufgefallen, dass es für mich immer schwieriger war, meine eigenen Eindrücke und Gedanken über das Gelesene von den Interpretationen und Hypothesen von der Autorin zu unterscheiden. Ich glaube aber, dass es eine Besonderheit dieser Form von Forschungsdarstellung ist. Trotzdem ist mir gelungen, ein paar Gemeinsamkeiten aus diesen Geschichten festzustellen. Bevor ich aber darauf eingehe, magst du kurz skizzieren, um welche Männer es ging?
Insgesamt sind drei Männer in ausführlicher Form der Fallrekonstruktion dargestellt. Fadim, Anton und Semyon. Und ebenfalls drei in Form eines Kurzporträts. Juri, Sergei und Fjodor. Dabei weist Fadim wenig Adoleszenzverhaltensweisen auf und hat enge Beziehungen zu den Eltern. Im Gegensatz zu ihm hat Anton schwache und konfliktvolle Beziehungen zu den Eltern und die adolescenten Auseinandersetzungen nach der Migration schienen forciert zu sein. Die familiäre Konstellation von Semjon ähnelt der von Anton.
Was die Gemeinsamkeiten ihrer Migrationsgeschichten angeht, kommt seitens ihrer Eltern wiederholt die Hoffnung vor, in Deutschland ein besseres Leben aufbauen zu können. Und obwohl in allen drei Familien die Meinung und Gefühle der Kinder gegenüber Migration nicht beachtet wurden, war das Argument besseren Lebens präsent und klang für Kinder ziemlich überzeugend. Allerdings zogen solche Versprechungen einige Konsequenzen nach sich, da viele solche Hoffnungen nicht erfüllt werden konnten. Dadurch fühlten sich die Kinder betrogen und blieben oft ohne jegliche Unterstützung. Die Eltern waren auch überfordert und bemühten sich um den Aufbau neuen Lebens und konnten den Kindern keinen Halt geben. So erzählt zum Beispiel Frau Dr. Zolch über Semjon. Dabei hat er das Gefühl, dass seine Eltern ihn nicht richtig auf das Leben nach der Migration vorbereitet haben, beziehungsweise, dass sie ihn mit falschen Versprechungen belogen haben. Die Eltern konnten es vermutlich nicht besser wissen, da von bereits migrierten Verwandten ein idealisiertes Bild vermittelt wurde.
Umso schwieriger war es, wenn die Eltern bestimmte Erwartungen an die Kinder gerichtet haben. Diese bezogen sich oft auf die Bildung und Erfolg. Die Eltern von Anton zum Beispiel haben gemeint, die Ausreise, die für sie leidvolle Konsequenzen mit sich brachte, sei nur für die Söhne geschehen, woraus für diese die Verpflichtung entsteht, deren Erwartungen nicht zu enttäuschen.
Und der Glaube als Folge daraus mussten die Kinder schneller Erwachsene werden. Darauf weist zum Beispiel die frühe Familiengründung von Vadim mit 23 Jahren. Allerdings wollten oder konnten das nicht alle und deswegen haben sie rebelliert. Das kann man aus den ständigen Problemen in der Schule schließen zum Beispiel. Bei Semjon handelte es sich um Differenzerfahrungen. Nirgends gehörte er fraglos dazu. In Russland wurde er von seinen Mitschülern als Faschist charakterisiert, in Deutschland als brutaler Russe. Und ich glaube, wenn wir diese Situation mit dem heutigen Stand der Dinge vergleichen, wo man psychologische Beratung sowohl für die Eltern als auch für die Kinder sucht und findet, wird ersichtlich, dass die Menschen heute viel mehr Möglichkeiten haben, unter anderem auch gut integriert zu sein. Was heißt eigentlich Integration deiner Meinung nach?
Für mich beinhaltet Integration einerseits integriert werden und andererseits auch sich selber integrieren.
Ja, ich glaube auch, dass es von beiden Seiten geschehen soll. Wenn das Land einen ablehnt sozusagen und es keine institutionelle und soziale Unterstützung dargeboten wird, ist es irgendwann mal egal, wie viel Durchsetzungsvermögen und Ausdauer die Person selber hat. Es wird trotzdem für sie schwierig, sich vollkommen zu integrieren. Was die vorliegende Studie angeht, fand ich auch interessant, dass als die Personen noch in Russland waren, haben sie ihre Zugehörigkeit nicht mit einem Pass oder Land, sondern mit der ethnischen Zugehörigkeit von Mutter oder Vater verknüpft. Allerdings in Deutschland war es vor allem der soziale und Bildungshintergrund, der die eigene Zugehörigkeitskonstruktion ausmachte. Und das merke ich auch bei mir, weil die Migration an sich als Prozess wahrgenommen wird, indem man sich und den anderen was beweisen muss. Und noch stärker hatte sich bei den Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen gezeigt. Denn gerade in der ersten Zeit nach der Einreise steht die Gruppe der Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen aufgrund ihrer besonderen Geschichte unter einem erhöhten Beweisdruck, ihre Identität als Deutsche herausstellen zu müssen. Dabei aber gab es unter den Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen diejenigen, die sich als Deutsche verhalten haben, und das fing schon mal mit der Sprache an. Sie haben die Sprache sehr schnell erlernt und versuchten, ohne Akzent zu sprechen. Aber auch hatten sie einen deutschen Freundeskreis. Und es gab aber auch viele, die keine weiteren Kontakte geknüpft haben und eher in den geschlossenen Familien- oder Verwandtenkreisen sich aufhielten. Ich glaube, man kann beides nachvollziehen, aber interessant wäre zu wissen, wovon es abhängt.
Was vielleicht noch wichtig ist, die vorliegende Studie hatte zum Ziel, aufzuzeigen, wie Migration und Adoleszenz zusammenspielen. Wer mehr darüber wissen möchte, kann gerne das Buch selbst lesen. Frau Dr. Zölch gibt nicht nur die Belege aus der früheren Forschung an, sondern macht auch eine ausführliche theoretische Einführung in das Thema.
Wir können aber an dieser Stelle festhalten, dass bei diesen jungen Männern zwei Muster beobachtet wurden. Entweder haben sich bei ihnen die typischen adolescenten Verhaltensweisen erst im Laufe der Migration gezeigt. In diesem Fall war die Migration als Auslöser für diesen Entwicklungsprozess oder sie wurden durch die Migration forciert und es hat länger gedauert, bis die Person sich in die Phase der Erwachsenen begibt. Dabei handelt es sich um Schwierigkeiten, Verantwortung zu übernehmen, sich für etwas zu entscheiden und sozusagen eigene Schritte im Leben zu machen.
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Aus dieser Perspektive habe ich es noch nicht betrachtet. Und ich glaube, es ist viel spannender, über solche Ereignisse aus Interviews oder Biografien zu lesen, weil man diese Dinge dann gut und authentisch nachvollziehen kann, warum die Menschen es so gemacht haben und nicht anders. Was denkst du, Camilla? Ob und warum macht es Sinn, sich mit solchen historischen Ereignissen zu beschäftigen?
Ich glaube, solche großen historischen Ereignisse beeinflussen zu viele Menschen, um sagen zu können, oh, das hat mit mir nichts zu tun. Allein die Tatsache, dass ich persönlich und meine Eltern auch so viele Bekannten haben, die selber aus einer russisch-deutschen Familie kommen, weist darauf hin, wie viele Menschen dieses Thema betroffen hat. Und der zweite Punkt, der für das Beschäftigen mit der Geschichte spricht, ist, man kann nur dann seine Zukunft vernünftig planen, wenn man auch die eigene Vergangenheit klar sieht und die schließt auch die Familienerfahrung mit ein. Wer weiß, was passiert ist, der kann auch sich selber besser kennenlernen und dadurch wahrscheinlicher ein Leben aufbauen, das einem die größte Freude macht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich freue mich, mit dir, Oliver, das Thema ein bisschen von einer neuen Seite aufzeigen zu können. Ich finde, wenn es einen interessiert, muss man tatsächlich viel darüber lesen, und zwar aus verschiedenen Quellen und Perspektiven. Aber ja, danke, dass du dabei warst, und ich danke allen, die uns zugehört haben.
Danke ebenfalls. Sehr gerne.